Ja, ich bin frisch aus den USA zurück, hier so rausgeschlafen. Ja, es war eine tolle WM, muss ich sagen. Die Menschen, ob in New York, ob in Toronto, wo wir da live waren, da ging die Post ab, das muss man wirklich sagen. Also es war von der Stimmung her, von den Fans und den Menschen, ja, weltmeisterschaftsreif.
Hilft doch nichts.
Ich bin die
gute Stimmung, hin oder her. Ich falte gerade meine Deutschland-Trikots zusammen, leg sie wieder in den Schrank zurück. Mal sehen, wie lange sie da jetzt bleiben.
Ich fahre gleich noch zum Store und versuche das umzutauschen. Ich sage, da ist ein Materialfehler. Da stimmt was mit den Sternen nicht. Das ist so, wie die gespielt haben, können die niemals vier Dinger gewonnen haben. Ich möchte das gerne bitte wieder zurückgeben.
Du lässt ja auch
immer
die Schilder mal hinten drin. Stimmt, ja.
Ich bin sauer, ich bin auch enttäuscht und ich bin auch wütend über diesen VAR. Das war für mich ein ganz klares Tor von Jonathan Tah und ich, wir müssen das jetzt irgendwie aufarbeiten. Ja, es ist vom Sofa aus alles einfacher und wir dürfen auch alles, und nehmt es uns nicht krumm, aber ich muss da jetzt was loswerden. Komm, fang an.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Wir haben ja jetzt ein paar Tage Zeit gehabt, um das Aus gegen Paraguay zu verdauen. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, so richtig verdaut habe ich das immer noch nicht. Ich habe wirklich in dieser Nacht nach dem Spiel, ich habe richtig schlecht geschlafen und bin morgens aufgewacht, wie so eine Klassenarbeit, die man komplett versemmelt hat und wo ich gedacht habe, wie kann dir das denn passieren? Ich weiß nicht, wie ging es denn euch so?
Ja, ist vergleichbar. Also Klassenarbeit hatte ich jetzt nicht dran gedacht bei mir. Ich hatte so ein Gefühl der Leere. Das habe ich häufig, wenn wir jetzt bei der Schule bleiben als Thema, dann hatte ich das so nach Klassenfahrten oder auch so nach Ferienfreizeiten, wenn ich zurückkam. Und du hattest wirklich zwei, drei super Wochen mit ganz vielen großen Emotionen und tollen Erlebnissen. Und dann saß du alleine wieder in deinem Zimmer irgendwie und das war vorbei. Und du wusstest, das wird nicht so. Und das, also so diese Leere nach so einem, die WM ist ja nicht vorbei, aber natürlich hängt man so an einer Mannschaft und wenn die draußen ist, dann geht's mir erstmal schlecht. Also ich habe schon so eine kleine WM-Depression vielleicht. So, die zieht sich auch gerade.
Ich habe festgestellt, Kalli, bevor ich gespannt bin, wie du das empfindest, du warst ja auch in den USA und hast das ja so hautnah erlebt. Du warst ja richtig nah dran an der Mannschaft. Aber ich habe so festgestellt, Nationalmannschaft ist wirklich was, wo ich echt noch richtig mit dem Herzen dabei bin und es mir auch wehtut. Kalli, wie ist es bei dir?
Bei Turnieren, ja. Mhm.
Ja, das würde ich genauso unterstreichen. Wir sind ja auch kein Type, Matze, dazu schätze ich dich auch ein. Dass man sagt, wenn gewonnen wird, sind wir alle bei, dann jubeln. Und wenn nicht gewonnen wird, verloren wird, da haben wir nichts damit zu tun. Deswegen identifiziere ich mich auch nach wie vor mit unserer Nationalmannschaft, mit den Personen, die da tätig waren. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir auch die ein oder andere Kritik äußern müssen. Das ist eigentlich nur, ich nenne das positive Kritik, dass man sagt, da muss man mal einen Finger irgendwo da in die Wunde legen. Und eine vernünftige Kritik muss auch sein. Das muss auch jeder aus dem DFB-Kader, von den Verantwortlichen vertragen können. Allerdings fällt mir alles so ein bisschen schwer. Ich habe da sehr mit zu kämpfen. Nicht zu sagen, scheiße, wir haben verloren und dann ist es beendet. Ne? Zumal man ja auch sagen muss, hier in Paraguay, wenn man das Spiel sieht, wenn man die Möglichkeiten aus so einem Spiel sieht, kann man sicherlich zu dem Ergebnis kommen, wenn wir in Normalform, in einer guten, normalen Form gewesen wären, hätten wir dieses Spiel sicher gewonnen.
Aber Kalli, warum sind wir denn nicht mehr bei einer WM in Normalform? Das ist ja jetzt nicht, ich meine, wurde jetzt in den letzten Tagen schon viel geredet, aber es ist ja jetzt nicht die erste WM, es ist schon die dritte WM, Tobi, so muss man es ja sagen, wo wir nicht in Normalform sind und jetzt noch nicht mal mehr beim Elfmeterschießen. Was ist denn das Problem? Also
ja, ich will den Bogen. Ja, ich weiß, ich habe das auch so häufig gehört, auch dann, als ich den nächsten Morgen Frühstücksfernsehen dann gemacht habe und so, also immer diese drei WM und die Kinder, die jetzt irgendwie so und so alt sind.
Ja, aber ist ja so.
Die Die wissen gar nicht, dass. Ja, ja ich bin aber so sehr im Moment. Ich bin gar nicht, dass es jetzt so lange schon her ist. Ich finde mal, ich gucke immer gerne jeden Fall für sich an. So, und dieser aktuelle, der ist mir irgendwie zu komplex und auch zu emotional, um dass ich jetzt da wieder 4 Jahre zurückgucken kann und so, das, was soll ich da jetzt machen? Nach hinten kann ich nichts verändern.
Ja, gucken wir nicht zurück, aber dann guck jetzt, oder gucken wir nur 3 Tage, gucken wir nur 3 Tage zurück. Aber ich sage jetzt mal so, die Nationalmannschaft kommt mir so ein bisschen vor wie der HSV jahrelang, ja, der auch immer noch davon geredet hat, dass sie mal den Pokal der Landesmeister gewonnen haben, damals mit 1-0 durch, ich glaube, Felix Magath war es. So, aber da waren sie einfach irgendwann lange nicht mehr und dann sind sie in die zweite Liga abgestiegen und haben da 7 Jahre rumgedümpelt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn wir so in dieser Rolle sind. Also wir sind ja offensichtlich, wenn es drauf ankommt, muss ich sagen, sind wir nicht mehr Weltklasse.
Das stimmt.
Ja, ich sag's mal so, dass nach dem frühen Ausscheiden Kritik aufkommt, ist ja normal. Allerdings muss sie fair vorgetragen werden. Ich kann nicht rumlaufen, dass ich sage, wenn sie winnen, dann klopfe ich über die Schulter. Wenn sie verlieren, tritt ich sie in den Arsch. Also Kritik, die sachlich auch klar formuliert wird, halte ich für richtig, aber nicht jetzt so blinde Wutanfälle, ne? Also
ja, aber dann mach mal sachliche Kritik, Kalli. Dann fangen wir jetzt mal beim Trainer an, mal sachlich kritisiert. Nee,
ich fang ja nicht beim Trainer an, weil ich ja nicht bei den Spielersitzungen dabei bin und auch nicht mitkriegen, wie er die Mannschaft führt. Mit meinen Augen habe ich vor allem gesehen, also nicht, dass ich jetzt bei den 3 Spielern anfange, aber im Gegenteil, wenn ich jetzt sage, Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, bei uns absolute starke offensive Ausnahmespieler. Und das sage ich aufgrund natürlich von ihren Verletzungen, die waren ja auch dann nicht immer voll dabei, haben die nicht hundertprozentig ihre Topform aufs Spielfeld bringen können. Das ist das, wenn ich jetzt Musiala sehe, das ist jetzt unfair. Ich fange aber mit den Besten an, verstehst du, mit den Größten.
Verstehe.
Dann sage ich, da sehe ich Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz und ich mag die Spieler, ich sehe die auch als großartige Spieler. Die haben aber bei diesem Turnier aufgrund von bekannten Vorverletzungen, das muss ich auch sagen, nicht ihre Topform aufs Spielfeld bringen können. Dann haben wir natürlich auch andere Spieler im Kader, die Fehler gemacht haben. Das ist im Fußball normal.
Lass uns mal bei den 3 bleiben, die du gerade genannt hast. Also ich fand jetzt Musiala im letzten Spiel, als er reingekommen ist, war das für mich ein absolut belebendes Element. Ich fand ihn auch positiver als eigentlich sogar in den Spielen zuvor. Wirtz und Havertz, muss man sagen, haben am Ende das Tor ja trotzdem gemeinsam auch sozusagen auf den Weg gebracht, also den Ausgleich des 1-1. So, aber ich habe so beim Elfmeterschießen, ich finde, da hat man es am allermeisten gesehen. Ich wusste, dass der Amiri den Ball reinschießt. Das hast du schon an der ganzen Körpersprache gesehen. Und bei Musiala wusste ich es auch, weil der im Spiel richtig wütend und sauer war, dass er ein paar Mal gefoult wurde. So, aber das habe ich nicht bei allen Spielern gesehen, Tobi. Also, was ist, warum?
Also, das ist legitim, dass man sagt, wird doch nicht dort mal zum Elfmeterschützen. Ich bin bei Amiris, ja, bei der, der hat mit nichts hinter Mütchen, kommt rein, ist immer sicher bei diesen, ich kenne den ja aus Leverkusen noch, ist immer sicher. Aber beim Elfmeterschießen, ja, dann kannst du nicht sagen, ich analysiere das mal, da spielen nee, dann
nur Körper, ich meine ja nur die, ich meine
auch Körpersprache, Nerven,
ja,
spielen alle eine Rolle.
Aber die Körpersprache war halt einfach grundsätzlich bei dem, also bei Manuel Neuer, jetzt mal, lass mal die, also Tobi, also wie er gehalten hat, da waren Bälle dabei, die konntest du nicht halten. Aber auch bei dem Elfmeterschießen habe ich so gedacht, so, ich hätte mir einfach mehr erwartet, dass der da ein bisschen, keine Ahnung, mit den Armen rudert, dass der mal zum Schützen geht, dass der uns mal das Gefühl gibt, Alter, du schießt das Ding hier nicht rein.
Das ist aber Manuel Neuer nicht.
Der wirkt auf mich so.
Er hat doch einen ganz entscheidenden Elfmeter gehalten. Er hat auch im Spiel eine super Szene gehabt. Also ich weiß nicht.
So war der doch sonst nicht. Der war doch sonst einfach, der stand da mit breiter Brust, der hat mehr Brust raus. Und das war ja mehr so, du hast das Gefühl gehabt, so, als wenn er sich in dieser Rolle, dass er jetzt im Tor steht, auch nicht so richtig wohlfühlt. Hast du das nicht so empfunden, Tobi?
Ich weiß, ja. Also es gibt immer die Diskussion dann um Körpersprache, habe ich schon wirklich 100 Mal im Fußball erlebt. Und es gibt auch immer die Diskussion rund um, uns fehlen die Typen. So, ne? Das sind immer so diese Punkte. die in schlechten Phasen natürlich kommen, weil wenn es gute Phasen wären, dann würde man nicht sagen, was fehlt. So, und also Manuel Neuer in meinen Augen, wenn er zur Verfügung steht, und das stand er, musst du ihn mitnehmen. So, und das ging auch in meinen Augen auf, weil er hat uns nochmal richtig im Elfmeter, er hat uns vorher schon mal da jetzt im Paraguay-Spiel, hat da mit einer guten Parade das 0-2 verhindert. Dann hat er uns im Elfmeterschießen, als wir eigentlich tot waren, mit einer starken Parade nochmal zurückgeholt. Dann verschießt Haar. Leider, das war dann einer zu viel. So, also daher ein Neuer würde ich jetzt sagen, ich finde auch nicht, dass er jetzt irgendwas machen sollte, was nicht zu ihm passt. So, das meine ich halt so. Er ist nicht derjenige, der zum Schützen geht und den voll labert oder der anfängt, da plötzlich in die Hände zu klatschen oder sich auf die eine Seite des Tors zu stellen. So, weiß ich nicht so. Also das, so und Körpersprache vorne, ja, Musiala tat das total gut, dass er einfach später reinkommt, habe ich genauso empfunden. Dafür war dann halt Undav irgendwie in der ersten Stunde echt ein Ausfall und hat auch gezeigt, warum das vielleicht genau richtig war, dass er später reingekommen ist. Aber es hat alles in allem einfach nicht so harmoniert. Und es war eine WM der Superstars, aber die deutschen Superstars haben es nicht geschafft. Und dann sind wir doch beim Trainer, weil er ist dafür, er muss sie so einsetzen, er muss sie so bringen, dass sie beste Leistung, er muss das so zusammenfügen, das Puzzle, dass es ein richtig, richtig gutes wird und dass jeder in seiner Wohlfühlposition ist und bestmöglich abliefert, so wie er es im Verein auch kann.
Ich hatte das Gefühl, um ehrlich zu sein, dass er dieser Aufgabe, also dieser Erwartungshaltung auch, jetzt muss man sagen, bei der Euro hatte er noch Toni Kroos, da war Gündogan, glaube ich, noch mit dabei. Also da hatte er nochmal wirklich auch noch ein, zwei erfahrene Spieler, die das Gesamtkorsett gefestigt haben. Ich habe so das Gefühl, auch in seinen Interview-Aussagen, also souverän war er nicht. Und ich hatte das Gefühl, als wenn er dieser Aufgabe dann doch nicht so ganz gewachsen ist. Also diese Erwartungshaltung, diesem seelischen Wunsch, dieser Hoffnung, auch dieser ganzen Nation mal wieder eine Rolle zu spielen. Also auch gestern nach dem Ausscheiden oder am Montag besser gesagt, war ja auch so ein bisschen schnippisch da im ZDF und so. Also, vielleicht ist er doch noch ein bisschen zu jung mit 38. Also,
Es gibt sehr viele Nationaltrainer, die sehr erfahren sind. Und ich glaube, aus Gründen. Weil all das, was er jetzt durchmacht und diese Dünnhäutigkeit auch, die immer wieder durchbricht und so weiter, das sind wahrscheinlich die Erfahrungen, die du dann brauchst, um in einem gewissen Alter so viel durchgemacht zu haben, um dann auch so ein Projekt anzuführen, wie es eine WM ist, wo halt eben es 80 Millionen Bundestrainer, wo jeder seine Meinung hat, wo draußen die größten Experten jeden Tag ihre Meinung abgeben müssen. Und natürlich, das ist so hart, wenn dann Jürgen Klopp ist, so ein erfolgreicher Trainer, der auch noch nicht so gut sich artikulieren kann, der so das ganze Land hinter sich bringt, mit nur einem Grinsen und mit zwei Sätzen. Und der dir dann auch noch mal so einen Spruch irgendwie am Anfang drückt, So das ist so schwer, das alles dann die Mannschaft auch noch zu haben, dann deren ganzen Familien im Hintergrund und die Berater und so. Also das ist ein Riesenprojekt, so ein Turnier, wo ganz Deutschland hinguckt und alle irgendwie ihre Meinung haben. Vielleicht muss man erfahren.
Kalli, was sagst denn du? Ist der Nagelsmann zu jung?
Ich kann das eben, ich sag's halt nochmal, ich schließe mich da voll und ganz Rudi Völler an, mit dem ich ja logischerweise gesprochen habe und hat mir nochmal, hat es ja auch öffentlich gesagt, ich bin eindeutig für Julian Nagelsmann weiterzumachen, aber ich kann's alleine nicht entscheiden, aber ich bin dafür. Und wenn ich den Rudi lange kenne und der mit seiner Erfahrung als Spieler, Teamchef oder jetzt auch DFB-Sportdirektor, nehme ich das auch so an. Da kann man natürlich sprechen, was hast du für Fehler gemacht? Das Thema Musiala, Florian Wirtz oder Kai Havertz war auch ein Pech für die deutsche Mannschaft. Drei absolute Ausnahmespieler im internationalen Fußball. Ich meine, Kai Havertz hat noch für ein wichtiges Tor gesorgt und das hätte eigentlich Selbstvertrauen nochmal bringen müssen in der Champions League. Aber das waren so drei Granaten, drei Asse in unserem Offensivspiel. Und ich mache das denen jetzt nicht groß zum Vorwurf, aber die haben diese Qualität eigentlich auch ja verständlich aufgrund von Vorverletzungen nicht hundertprozentig fit, nicht in Topform für mich, nicht aufs Spielfeld bringen können.
Aber ist denn die Offensive auch unser Problem? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ganz klar unsere Defensive und die ist, wenn man ganz ehrlich ist, eben, das habe ich ja auch im Vorfeld, haben wir ja schon oft drüber geredet, Antonio Rüdiger ist ja reingekommen, hat's, finde ich, diesmal noch ganz gut gemacht. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, unsere Defensive ist nicht gut genug. Also das muss man ganz klar sagen. Auch Metscher, der im ersten Spiel und im zweiten noch gelobt wurde, hat ja gegen Ecuador und auch gegen Paraguay defensiv überhaupt nicht gut gespielt. Das gleiche gilt für Pavlovic. Ich will die Innenverteidiger noch ein Stück weit rausnehmen, aber der Abwehrverbund als Abwehrverbund, der war ja viel zu...
Ich glaube, das finde ich gut. Das finde ich genau die richtige Formulierung, weil das Zusammenspiel so, Nene Braun, absoluter Shootingstar in der Bundesliga. Aber natürlich auch das, was ich eben über Nagelsmann als Trainer gesagt habe, das hat der ja auch noch nicht auf der Pfanne alles.
Aber der war ja nicht schuld. Aber der war ja nicht der Verantwortliche.
Nein, aber natürlich fehlt ihm auch in diesen Situationen. Das Zusammenspiel, dann Schlotterbeck-Ausfall, finde ich auch ganz, ganz ärgerlich, weil der ist, also da gebe ich dir ja komplett recht bei dem, was du über Antonio Rüdiger sagst, ne, das ist ein Downgrade zu Schlotterbeck, auf jeden Fall, weil Schlotterbeck, der hat einfach Pässe, die kein anderer in der Form spielt, Diagonalpässe, der ist bei jedem Standard, ist er wirklich eine Gefahr.
Aber auch mit Schlotterbeck haben wir Gegentore bekommen, gegen vermeintlich unterklassigere Gegner, also ist ja nicht so, dass jetzt als Schlotterbeck drin war, wir zu Null gespielt haben, wir haben in jedem Spiel haben wir ein Gegentor bekommen und auch gestern, also am Montag, war es so, dass Ecuador teilweise Kopfbälle gewonnen hat, in unserem 16-Meter-Raum, obwohl die kleiner sind, wo ich mir denke, so, Alter, wie kann das denn sein? Das kann doch gar nicht sein, eigentlich. Also
weil wir die Defensive nicht gut organisiert bekommen haben, in meinen Augen. Nicht deswegen, weil wir Spieler haben, die zu schlecht sind, um gegen Paraguay als Abwehrverbund dazustehen und stark dazustehen. Wir haben es nicht geschafft, da hinten einen guten Defensivverbund, wie du es eben gesagt hast, auf die Beine zu stellen. Das ist im Grunde dann auch ein Trainerthema.
Trainer oder der die Abwehr organisiert, das ist, glaube ich, soweit ich weiß, Jonathan Tah, der ja der Abwehrchef dort ist. Rüdiger hat ja gesagt, ich habe kein Problem, mich bei Tah unterzuordnen und mache das, was er sagt, aber da muss ja irgendeiner trotzdem die Verantwortung übernehmen, Kalli. Oder würdest du sagen, dass unsere Abwehr eigentlich gut genug ist, aber nicht in diesem Turnier? Also,
Ich habe die drei Spieler genannt.
Ja, aber das sind ja Offensivspieler mehr oder weniger.
Aber wenn wir von der Abwehr sprechen, dann sahen wir natürlich auch bei dem Kopfball oder bei der ein oder anderen Aktion im Verbund nicht gut aus. Aber wir oder der Trainer hat mit diesen Spielern eigentlich die erfahrensten Spieler nominiert. Natürlich, dann muss man auch nicht drüber diskutieren. Schlotterbeck ist in einer guten Verfassung. Der Ausfall, ich fand das auch ganz gut, dass er noch mit der Krücke bis ob die nicht nach Hause geflohen ist, sich da behandeln lassen hat, auch der Mannschaft so als Typ so draußen zur Verfügung stehen. Aber das ist natürlich so, wenn er nicht um Platz ist, ist er nicht um Platz, sind wir um ein paar Prozenten in der Zentrale schlechter. Genau wie man das natürlich auch sagen muss, ich hätte doch ja nochmal den Lennart Karlsson unbedarften über den Flügel schneller, die waren aber nicht da. Wir müssen das jetzt nicht thematisieren, wir können zwar sagen, das ist so, das hat gefehlt, aber...
Ich glaube auch, also Lennart Karl, genau wie Schlotterbeck gerade in der Defensive genannt hat, Lennart Karl wäre einer gewesen, der wäre gesetzt gewesen bei diesem Turnier, ne? Für den ist Sané dann halt ja reingerutscht. So, das sind zwei Spiele, da sind wir einfach nicht breit genug, siehst ja auch sowas ab Position 14, 15, 16, 17 im Kader, so ist das ist dann keine Weltklasse. Und andere Nationen, auch sehr abgedroschen, ist aber so, haben einfach aufgeholt in den letzten Jahren, weil Elfenbeinküste, Ecuador, Paraguay, da trainieren sehr, sehr viele jeden Tag auf Top-Niveau in Top-Ligen. So, also das ist nicht mehr, wie es mal war. Du musst Qualität haben sehr viele. Den Unterschied macht die Mentalität. Und da waren wir in meinen Augen nicht auf Augenhöhe zu den Gegnern, die uns gegenüberstanden. Die haben gebrannt, die waren Fackeln für ihr Land. Und das habe ich bei uns so wirklich nicht wahrgenommen.
Würde ich von außen auch so sagen. Aber wir sind Paraguay. Ich weiß selber, als ich noch eine Delegation war, 2-2 waren im Achtelfinale, Entschuldigung. Da haben wir der 88. Minute hier in die Wende. Wenn dann gut, auch jetzt gut, Paraguay, wo kommen die dann aus dem Busch? Nee, die waren auch schon mal hier in uns im Achtelfinale. Mit Hang und Wurren, als wir Vizemeldmeister wurden, wo die dann Cheftrainer waren. Die fährst du nicht so einfach ab. Die kratzen, beißen. Die haben ihre besondere Qualität. und die ist natürlich auch in die harte Gangart. Aber wir haben, wie gesagt, auch gute Chancen. Wir hatten ja auch Chancen, darf man nicht vergessen. Nicht genutzt oder Spielsituationen. Sag mal, mehr Spielsituationen. Und hinten, was du eben gesagt hast, auch nicht konsequent genug sind wir zur Sache gegangen. Ohne Wenn und Aber. Das können wir jetzt 100-mal besprechen. Das war so. Zum Beispiel bei dem Kopfball.
Aber wenn ich jetzt mal versuchen würde, so eine Taktik rauszufinden, die wir im Spiel gegen Paraguay offensichtlich oder nicht offensichtlich ja gehabt haben müssen. Also ich weiß nicht, wie wollte man denn spielen? Also es war ja so ein bisschen so, Paraguay hat sich hinten eingeigelt, wir haben die ganze Zeit links und rechts hinten versucht rumzuspielen und dann irgendwann mal einen Ball nach vorne mit einer. So, dann Flanken haben wir festgestellt, wenn du den Undaf, der ist klein, ja, schwierig. Gut, jetzt ist das Kopfballtor durch Havertz ist per Kopf gefallen. Aber nehmen wir mal Kroatien. Die haben gegen Ghana gespielt. Und Ghana ist auch eine Mannschaft, die sich tendenziell eher hinten reinstellt und erstmal mauert. Die haben denen den Ball überlassen, weil sie wussten, das können die nicht. Und haben dann ihrerseits Nadelstiche gesetzt. Das war meines Erachtens eine Taktik. So, die ist auch in dem Fall aufgegangen.
Ist ein total valider Punkt, Matze. Ich glaube, das hat auch Julian Nagelsmann total genervt, dass er sich da erwischt gefühlt hat, ja. Auch bei den Interviews nach dem Spiel. Weil als er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, ganz ehrlich, also übersetzt hat er gesagt, uns ist da auch nichts mehr eingefallen. Also die haben den Bus geparkt und das war wirklich die defensive.
Ja, aber das wusste ich, da weiß ich doch vorher.
Ich glaube, wir hatten 80% Ballbesitz. Ne? So, wir sind aber gegen diese zwei Vierer oder eine Fünfer, eine Viererkette, die da hinten vor deren Strafraum oder 5-Meter-Raum standen, sie hatten wir überhaupt keine Mittel und haben dann, ich glaube schon in der ersten Halbzeit ja irgendwann schon echt, und das hat er im Interview ja so gesagt, auf Brechstange umgestellt. Dann also aus dem Halbfeld die Dinger da hoch rein, weil dann sind wir zumindest in der Gefahrenzone. Aber das ist einfach... Das war zu wenig. Also deswegen enttäuscht mich das so, weil ich wirklich, immer wisst ihr ja auch, ich verteidige ja wirklich Leute, von denen ich überzeugt bin und an die ich glaube, bis zuletzt. Aber das, was Julian Nagelsmann, egal mit wem du sprichst, der mit ihm gearbeitet hat, ne, sagt, ein herausragender Fußballfachmann. Ich frage mich, warum ist ihm, der hat nichts anderes im Jahr zu tun, als sich um die Mannschaft, um die deutsche Nationalmannschaft zu kümmern und sich Sachen zu überlegen, wie er die bestmögliche Truppe auf den Platz kriegt. Warum ist ihm das nicht gelungen? Warum ist ihm da nicht mehr eingefallen?
Was haltet ihr denn grundsätzlich davon, dass dieses Thema Frauen und dann war die Mutter von Julian Nagelsmann noch mit dabei und Wohlfühlatmosphäre? Ich habe so ein bisschen fast das Gefühl, im Nachhinein muss man immer sagen, ist es auch immer einfach zu meckern, das ist ja klar. Aber als wenn sie sich auch ein bisschen zu wohl gefühlt haben. Also ich finde ja eh diese Stelle die Frage, was wollen die Frauen da? Also ganz ehrlich, das ist ja ein berufliches Umfeld. Du bist 4 Wochen, 5 Wochen im besten Fall vor Ort. Ja, sollst dich um dich kümmern, sollst ein eingeschworener Haufen sein, der eben nicht mit der Frau abends 4 Gewinn spielt, sondern vielleicht mit deinem Mannschaftskollegen, damit du ein bisschen näher zusammenrückst. Also und dann der Rückflug, finde ich auch, weißt du, dann steigt da die Freundin mit aus und die Mutter und dann steigt von dem noch die Frau, wo du sagst, ja, okay, aber auch das finde ich, weiß ich nicht, da würde ich sagen, hör mal, nach dem Ergebnis reißt ihr mal alle alleine ab. Ich finde, jetzt müssen wir als Mannschaft auch geschlossen mit erhobenem Haupt durch diese Niederlage gehen. Also ich finde das symbolisch alles nicht schlau. Also da muss ich doch mal lernen, dass ich vielleicht aus diesen Fehlern auch ein bisschen... Ja, dass ich mich bestimmt verändere. Fand ich. In meiner Meinung.
Ja, ich hatte 2 Mädels mit auf dem Flieger, saßen 2 Reihen vor mir, als ich nach New York da geflogen bin. Letzte Woche. Und kamen wir kurz ins Gespräch und so, weil wir da in der Passkontrolle in der gleichen Schlange standen. Und dann knicksten sie auch so rum und so, ja, und sie sind eingeladen, ne, von einem Spieler und sowas, muss ich jetzt nicht sagen. Von wem und ne, und weil nach dem Spiel ist ja auch wahrscheinlich für 2 Tage, denn da gingen alle davon aus, dass sie dann auch gewinnen, dass dann vielleicht für 2 Tage sozusagen das Hotel geöffnet ist, ne, und dann würden sie da auch zur Mannschaft fliegen und so. So, und das war aber auch, das kam mir alles schon so seltsam vor. Passt da aber eben zu diesem Gefühl, dass du da gerade, also es war eher cool dabei zu sein, wir machen eine geile Reise. War das Gefühl, dass das darüber kam, statt das ist das Geilste, dass ich für mein Land an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen kann. Und das habe ich bei anderen gehabt, das Gefühl. Hier war es eher cool, dabei zu sein.
Also ich weiß so wirklich, Portugal, die waren ja hier bei der Euro. Ich glaube, da waren die Frauen genau 2 Tage innerhalb der 4 Wochen da. Und das war's. Gut, jetzt könnte man sagen, die haben auch keine erfolgreiche Euro gespielt, aber grundsätzlich, wenn die jetzt, sagen wir mal, nach dem bestandenen Viertelfinale alle mal kommen, ja, oder einmal am Anfang, bevor es losgeht, finde ich das ja auch in Ordnung. Oder wenn einer jetzt drei Kinder hat und die Kinder wollen den Papa sehen, dann vielleicht das auch noch im Rahmen dessen. Aber du hast das Gefühl, das ist wie so eine Familienausflug, ja, wir sind super, Winston-Salem, also ich weiß ja nicht, ob das so war, so kam es bei mir zumindest an.
Ich hab's völlig anders gehört von einer Frau, von dem Spiel, ich sag das jetzt gar nicht, die ich zufällig getroffen hatte und die mir gesagt hat, nach dem ersten Spiel durften wir an einem Tag morgens kommen und in dieses Quartier, in dieses Festquartier hinkommen, sonst waren die gar nicht da. So bin ich informiert von einer Spielerfrau, die mir das so erklärt hat, jawohl, nach dem Spiel geht das vielleicht kurz, dann fliegen die aber meistens zurück. Und die durfte einen Tag, und dann habe ich noch mit einem jüngeren Spieler, den ich auch zufällig die Mutter von getroffen habe, die hat mir das in, ich wollte das ja nicht wissen, der hat mir gesagt, ich fahre dann, durften wir einen Tag, können wir den Sohn mal sehen. So, der nachnominiert worden ist, also gar nichts Dramatisches.
Wenn du das so sagst, und die Frage gilt auch an dich, Tobi, dann müssen wir ja eigentlich, dann müsste man ja eigentlich sagen, dass unser Spielermaterial, das Deutsche, letztlich in der Spitze, beziehungsweise in der Breite der Spitze, am Ende nicht gut genug ist. Und dass vielleicht die Bundesliga, dass die Bundesliga vielleicht auch darüber hinwegtäuscht, die super Zuschauerzahlen und das Interesse an der Bundesliga, aber dass die Qualität vielleicht in der Bundesliga eben doch nicht so gut ist, wie wir denken. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, wir haben in der Premier League haben wir zwei Spieler, die da Stammspieler sind. Das ist Wirtz und Havertz. So, Woltemade ist, glaube ich, im Moment, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der sitzt mehr oder weniger auf der Bank. So, dann Rüdiger ist gerade nochmal so jetzt von Ancelotti verpflichtet worden und alle anderen sind irgendwie...
Nee, von Mourinho.
So, genau. So, sind Bundesliga, und dann muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn wir schon mit Flick einen geilen Trainer hatten und mit Jogi einen geilen Trainer hatten und mit Julian Nagelsmann jetzt offensichtlich, Kalli meint das, also sagt das ja so, vielleicht ist das auch so, einen guten Trainer haben, dann ist vielleicht auch bei der Ausbildung beim DFB, bei den Bundesligaspielern oder bei den jungen Leuten läuft da was falsch. Also wir haben ja scheinbar nicht mehr gut genug, die Leute sind nicht mehr gut genug, oder?
Na, also ja, sagen wir mal so, also bei den Top 6 Vereinen Europas oder der Fußballwelt oder sowas, da sind wir eher rar vertreten.
So, ne?
Also
so.
Nämlich, so genau. das ist so, also wie, klar haben wir die Bayern, ne? Und klar haben wir sehr viele, auch wahnsinnig gut bezahlte Spieler, die alle top verhandelte Verträge haben und sehr viel Geld kriegen, also gerade bei den Bayern und sowas. Aber ich glaube, der Ruf unserer herausragenden Stars ist besser als das, was sie abrufen. Also wir sind da schon in einer Delle dessen, ich hoffe, dass es eine Delle ist, weil das heißt dann ja auch, dass es auf der anderen Seite wieder hochgeht. Ne? Manchmal braucht es das ja, also auch wenn man zurückguckt mal, welche Europameisterschaft war das in Belgien und Niederlande, welches Jahr war das, als es auch dem deutschen Fußballer wahnsinnig schlecht ging, so, und danach wurden einige Sachen geändert und da wurden diese ganzen Internate und oder Jugendnachwuchsleistungszentren wurden zu Bedingungen und sowas, und es braucht manchmal den Schlag auf die Fresse oder es braucht wirklich schlechte Ergebnisse, um dass sich Dinge ändern. So, und natürlich sind wir 2014 Weltmeister geworden, aber darin liegt auch immer eine Gefahr, dass man sich halt dann über Jahre stärker sieht. Das ist ganz vielen schon passiert, das ist uns auch nach 1990 dann passiert, als wir dachten, wir sind
jetzt das über jetzt Jahrzehnte auf Jahrzehnte hin unschlagbar.
Ja, genau. Ne?
Kann mich erinnern.
Aber für die anderen ist es immer eine wahnsinnige Motivation, dann genau auf diesen Platz zu kommen, den du gerade inne hast. Und in dieser, man neigt dazu, sich dann vielleicht auch, nicht nur in der Mannschaft, auch im Drumherum, ne, dass man sich ein bisschen ausruht, dass man denkt, wir haben ja alles geschafft, aber ja. Und in so einer Phase sind wir, glaube ich, gerade wieder. Wir müssen jetzt wieder die Arschbacken zusammenkneifen und mit guten Ideen und mit Leuten, die wirklich Bock haben, hart zu arbeiten, kommen, statt mit Selbstdarstellern und Menschen, die einfach nur eine erste Reihe wollen, weil es da geil ist im Fußball.
Ja, also ich finde, ich bin der Meinung, Julian Nagelsmann täte gut daran, wenn er seine Position trotzdem selber mal in Frage stellt und sagt, also ich muss da jetzt einfach mal in Ruhe drüber nachdenken, ob ich der Richtige wirklich bin, ob ich auch in meinem Auftreten das so gemacht habe, wie man das machen würde. Es tut mir super leid für die Fans. Das ist so ein Satz, den hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Aber natürlich, eben, er ist noch ein junger Kerl, das darf man immer nicht vergessen. Und jeder von uns weiß, mit 40 ist man anders als mit 20, das ist einfach so. sollen wir denn, ich weiß nicht, ob wir jetzt alles besprochen haben, ich glaube ja, was Deutschland angeht, schon. Eine Frage noch vielleicht, und dann kommen wir nochmal zu den anderen Mannschaften. Ist jetzt Jürgen Klopp...
Der heilige Jürgen, der schwebt schon wieder überall. Ich meine, wir haben doch in unserem Podcast... haben wir die beiden beliebtesten Fußballexperten Deutschlands. Ja. Und wenn Lothar und der Jürgen sich über die Neu- und Nachbesetzung der Nagelsmann-Position unterhalten würden, dann würde das wie klingen?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, du, nee, ich würde mir schon wünschen, du, dass ein Jürgen Klopp das Traineramt übernehmen tut, weil er natürlich unglaublich Erfahrung hat, weil er natürlich auch wissen tut, dass man so in dieser Gruppe, in der Gruppe E, glaube ich, war es, nicht auftreten kann und schon gar nicht gegen die Paraguayer, gegen die Paranenser, gegen die Paraguayos. Das ist das eine. Jürgen Klopp selber würde sagen, ja, ich habe ja gesagt, der Nagelsmann macht die Aufstellung noch. Ja, und der Jürgen Klinsmann hat gesagt, es ist ein Riesendebakel, es ist ein Debakel für den deutschen Fußball. Und ganz ehrlich, auch ich wäre bereit, noch einmal das Ruder zu übernehmen, vielleicht mit einem Taktikfuchs an meiner Seite, aber Brust raus, wir müssen uns wieder zeigen, wir müssen wieder aufräumen, auch im Hintergrund, alte Zöpfe abschneiden, Butterfiguren aufstellen und dann sind wir bei den nächsten Euro vielleicht doch wieder eine Mannschaft und eine Nation, mit der man rechnen kann, aber... Jetzt kommen wir zu einer seriösen Frage. Was passiert denn, Kalli, wenn Jürgen Klopp...
Fließender Übergang, aus dem Klinsi wieder in die Matze zurück.
Aus dem Klinsi zurück in den Matze. Was ist denn, wenn Jürgen Klopp jetzt sagt, ich würd's machen? Was passiert denn dann, eurer Meinung nach?
Ja, Jürgen Klopp hat einen großen Namen. Er hat ja auch erfolgreich gearbeitet. Er hatte ja auch schon mal hier und da die Chance, Bundestrainer zu werden. Da muss man nicht drumherum reden. Das kann ja auch auf den Tisch kommen. Das wäre ja für mich nicht utopisch und das ist ja auch eine logische Sache, wenn man darüber spricht. Ich kann nur sagen, wie ich es gesehen habe. Ich kann nur sagen, was Rudi Völler mir ganz klar nochmal gesagt hat. Ich bin weiter dabei und ich bin im Grunde genommen, oder sagen wir mal, ich bin weiter für die Verpflichtung, dass der weitermacht, der Trainer. So, und der ist nah drin, der war selber DFB-Teamchef.
Obwohl wir da ausgeschieden sind, in diesem furchtbaren Spiel gegen Paraguay, bist du immer noch der Meinung, also hättest du das bei Leverkusen auch gesagt?
Ja, wenn du meine Meinung fragst und ich habe mit Rudi gesprochen und er ist jeden Tag im Trainingslager und sagt dann, gut, dann schließe ich mich dem seiner Meinung an, weil ich weiß, dass der Ahnung hat und ein Junge aus dem Leben ist. Da frage ich gerne Journalisten, der weiß, er denkt, da sitzen doch viele, die denken, eine Pudel sitzt im Ball, wenn der hochspringt.
Das ist ja auch völlig legitim.
Das ist eine ganz legitime Vorstellung. Und wenn das anders kommt und Jürgen Klopp sagt, ich werde Trainer und die Mehrheit sich um Rudi Völler sagt, Mensch, dann nehmen wir den Klopp, dann ist das auch in Ordnung. Das ist ja ein absolut guter Mann. Darum geht's nicht. Aber ich spiele bei dem Spekulatius-Backen nicht mit. Das wollte ich
nicht sagen. Das ist ja auch okay, aber das ist ja völlig legitim, finde ich. Also zum einen, was du sagst, aber auch, dass Rudi Völler, und das ist ja genauso wichtig, eben auch gesagt hat, wie er es sieht, aber er ist auch nicht derjenige, der alleine jetzt darüber bestimmt, wie es weitergeht beim DFB.
Nein, nein, nein.
Das fand ich nochmal einen sehr guten Hinweis von ihm ja auch. Und es hat sich ja mittlerweile auch der DFB-Präsident dann eben zu Wort gemeldet mit Bert Neuendorf, der halt eben gesagt hat, natürlich können wir jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, und er hat die Entscheidung rund um Julian Nagelsmann erstmal vertagt, weil Nagelsmann hat es ja dem DFB zugeschoben, hat gesagt, natürlich laufe ich nicht weg, natürlich stehe ich weiter zur Verfügung, ich habe einen Vertrag und ich würde mit der Mannschaft auch sehr gerne die nächste Europameisterschaft spielen, hat er erstmal gesagt, was ich völlig okay finde.
Finde ich okay, kann man ja machen, sehe ich ein bisschen anders. Du bist ja in dem Moment auch trotzdem auch das Sprachrohr von so einer Mannschaft. Alle hören auf den Bundestrainer. Die Menschen vor dem Bildschirm sind enttäuscht, die sind sauer, manche sind sogar wütend, ja, ärgern sich über den VAR, ärgern sich darüber, dass die den Elfmeter verschossen haben. Und da musst du meines Erachtens in dem Moment, musst du andere Worte finden. Da musst du sagen, ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Ort, um darüber zu sprechen. Ich bin jetzt erstmal wirklich enttäuscht, so wie wir alle. Ich kann nur mich bei unseren Fans entschuldigen. Das tut uns total leid. Viele sind hier runtergekommen, haben viel Geld ausgegeben, haben eine teure Karte gekauft. Und ich bin der Trainer, ich übernehme die Verantwortung für dieses Ausscheiden. Punkt. So, und dann kannst du später intern, kannst du ja genau genau das sagen und sagen, ich habe jetzt reiflich überlegt, wir haben analysiert, ich könnte es mir vorstellen, ich bin keiner, der wegläuft. Aber in dem Moment bist du jemand, finde ich, du musst doch die Fans mitnehmen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Da haben doch alle dasselbe gedacht. Alter, alle haben gedacht, wie, jetzt will er noch weitermachen nach dem? Kann er ja. Jetzt sind wir ja, ne?
Matze, ich glaube, wenn er das so gemacht hätte, wie du es jetzt gerade sagst, wenn er gesagt, muss ich erstmal überlegen und sowas, dann hättest du nächsten Tag gesagt so, ja, warum sagt er jetzt wieder, muss er drüber nachdenken, warum bekennt er sich nicht ganz klar dazu, ob er weitermachen will oder nicht? Jetzt sagt er etwas, was du nicht gut findest, was du nicht richtig findest, und dann sagst du, das macht er.
So, also. Nein, hätte ich niemals gesagt in dem Moment, weil ich das ja völlig normal finde, dass du nach einem solchen Ausscheiden, wo ja auch er nicht mit gerechnet hat und das nicht sein Ziel war, dass er das sacken lassen muss, ist ja völlig normal. Aber, und das habe ich ja eben auch schon gesagt, es ist auch vielleicht ein bisschen seiner noch Jugendlichkeit, so nenne ich es mal jetzt, geschuldet. Das ist das, was ich vom Sofa aus, das ist so wie wir in der Quizshow, wenn man in der Quizshow sitzt, da weiß er auch nicht alles. Wenn er am Sofa sitzt, weiß er alles besser. Deswegen ist das ja jetzt nur meine Meinung in dem Podcast. Ja, und ich glaube, in der Situation selber, wenn du es 10-mal erlebt hast, reagierst du bestimmt auch anders. Ich glaube, das wären nur die besseren Worte gewesen.
Also mir reichen die Worte, die ich euch weitergegeben hat. Die erste Aussage kennt ihr selber, dass Nagelsmann gesagt hat, ich würde gerne weitermachen, ich bin doch bereit so. Ich weiß von Rudi, die gebe ich hier auch so weiter. Der sagt, ich bin dafür, dass er weiter Trainer bleibt. Das hat doch nach außen hin gesagt. Aber auch beide haben gesagt, dass sie das ja nicht allein in der Hand habt. Jetzt geht der Präsidium, DFB-Präsidium, da gibt's ja dann noch mehrere, die da mitsprechen. Wir haben eine klare Position. Die sportliche Führung, ob der Trainer oder der Sportdirektor, sind für ein Weitermachen jetzt zur EM. Aber beide wissen natürlich auch, Rudi hat's mir nur gesagt, das ist meine Meinung, aber es kann da auch eine andere Mehrheit durch entstehen.
Ja, genau, Matze, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, denn nur weil die beiden grundsätzlich sagen, und natürlich sitzen sie auch in einem gemeinsamen Boot, weil Rudi Völler ist, und das finde ich auch völlig zu Recht, ist großer Fan des Fußballtrainers Julian Nagelsmann, den ich zum Beispiel sehr gerne auch in der Bundesliga jede Woche sehen würde. So, und dementsprechend sagen sie beide, und Julian Nagelsmann hat auch gesagt, er hat sich die Gedanken schon im Vorfeld auch gemacht, deswegen kann er das so klar sagen, er würde gerne weitermachen. So, finde ich okay, trotzdem ist es nicht die finale Entscheidung, die ist einfach nicht getroffen. Und darum geht es jetzt, auch hinter den Kulissen. Ja, aber die beiden haben klar hinterlegt, wie sie es sehen. Ich glaube, das letzte Wort ist da noch nicht.
Nicht gesprochen.
Man wird auch mal ausloten, ob denn wirklich, unter welchen Bedingungen denn ein Kloppo dann zur Verfügung stünde. Und der Allheilsbringer ist ja auch nicht, ne?
Nein, aber ich will es nochmal so formulieren. In dem Fall, glaube ich, ist es auch nicht verkehrt oder nicht verkehrt, ist es wichtig, dass du auch ein bisschen an das Herz der Fans denkst. An diese ganzen Menschen, wo ich schon gesagt habe, die sind da hingeflogen, die haben Flugkosten, die haben Hotelkosten, die haben Karten gekauft für 700 Euro. Ja, manche sitzen zu Hause, haben keine Ahnung, eine Kneipe, haben alles geschmückt. So, und in dem Moment, finde ich, darfst du nicht an dich denken, sondern da musst du in dem Moment die Verantwortung übernehmen für diese Pleite und musst das in dem Moment erstmal auf deine Schulter packen und musst einfach mal sagen, hey, sorry, tut mir leid, das war scheiße. Ich weiß das, kann mich nur bei unseren Fans entschuldigen. Ich habe es mir auch anders vorgestellt. Wir haben nicht alles richtig gemacht, offensichtlich einiges falsch. Ich muss das jetzt mal analysieren. Ich selber habe natürlich im Vorfeld mir Gedanken gemacht. Klar hätte ich gesagt, ich mache weiter, aber jetzt gebt mir mal ein paar Tage Zeit. So, dann hätte jeder da Verständnis für gehabt, aber es war so ein bisschen so, aber ist doch egal. Also ich habe doch einen Vertrag, der ist gut bezahlt und ich mache jetzt erstmal weiter. Ist mir egal, ob die Leute das gut finden. Und das, finde ich, das ist ja nur eine Aussage.
Ja, sowas finde ich nicht. Er war schon wahnsinnig wütend auch auf die VAR-Geschichte und auf das Thema so. Also ich habe ihm schon abgenommen, dass er das alles
der
scheiße
VAR hat
findet,
ja wieder, der VAR hat ja wieder versagt. Also das Ding ist ja, bleibt ja großer Müll. Ich bleib ja dabei. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen schneller als in der Bundesliga. Aber am Ende ziehen sie das Ding immer dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt könnten wir mal. Er hatte übrigens auch in dem Spiel gegen die Elfenbeinküste bei uns ja, hätte man genau sein können. Also eigentlich war das kein Tor. Ich sag das jetzt mal so. Also es ist ja nicht gerechter geworden. Es ist genauso abstrus wie vorher. Können sie auch weglassen. Aber gut.
Gut, über Nagelsmann ja auch gesagt, ne? Richtig beschissen und sowas, wäre ein wichtiges Tor gewesen. Nichtsdestotrotz müssen wir andere Ideen haben und ich fand, er hat auch sehr klar gesagt, dass da einiges überhaupt nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Und dass der Fußball überhaupt nicht schnell genug war und nicht ideenreich genug war, die Deutschen gespielt haben. Also ich fand, für seine Verhältnisse hat er, glaube ich, das geliefert, was du jetzt gerade, du hast auch schon viele Sachen mehr erlebt, du bist auch ein bisschen erfahrener, bist ein bisschen älter, bist ein bisschen weiser. Ich glaube, diese Worte, die sind ihm in dem Moment nicht so eingefallen, weil er noch zu sehr am Spiel, auch im Spiel war. Und für seine Verhältnisse fand ich ihn schon sehr selbstkritisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Soll ich euch nochmal eine neue Bewertung für Zuschauer geben, die Bitte. Ich jetzt gelernt habe bei dem Bitte. Turnier?
Ja.
Ich habe mich vor dem Turnier entschieden, eine Kaufkarte für hinterm Tor, also Sitzplatz, so 500, 600 oder 700 Euro. Ne? Und da habe ich gesagt, das hat uns Glück gebracht. 2014 habe ich das als Bekloppter, manchmal bin ich ja so ein bisschen bekloppt, obwohl ich vielleicht eine andere Karte haben könnte, setze ich mich dahin. Das war mein großer Gedankenfehler. Beim ersten Spiel in Toronto saß ich noch so Reihe 3 früher, da musste ich massiv kämpfen, dass sich die Leute vor mir auch häufiger setzten. Die blieben meistens stehen. Ne? Es war ein schlechtes Gucken und nicht mehr vergleichbar mit meinem Spielgucken auf dieser Torseite von Brasilien. Beim zweiten Spiel in New York musste ich stehen in der Reihe 10 oder 11. Weißt du, was ich da gemacht habe? Weil ich ja die anderen nicht jetzt beeinflussen konnten, bin der Halbzeit nach Hause gefahren oder ins Hotel. Es war nicht machbar, das Spiel für mich vernünftig zu gucken. Da sagen die, ja, das ist unser Held. Ich habe ja mit vielen noch vernünftig gesprochen. Ja, das ist das. Wir wollen stehen, wir wollen feiern. Ich glaube, da gehört vielen Jahren nicht drauf an, das Spiel nicht richtig zu sehen. Ne?
Ja, in der Kurve, ich weiß, Kalli, was du meinst. Wir waren ja gemeinsam da. Ich war noch ein paar Reihen weiter oben. Aber klar, die ganze Kurve hinterm Tor, die stand und hat den Sinn ihres Stadionbesuchs darin gesehen, die deutsche Mannschaft anzufeuern, und es wird da nicht so sehr das Spiel geguckt. Also ich habe mir in der Woche USA habe ich so wenig von der, ich habe zwar viele Spiele verfolgt irgendwo, weil das lief da und hier, aber ich habe sie ich habe so wenig mitbekommen, deutlich weniger mitbekommen, als wenn ich sie zu Hause verfolgt habe, weil da bin ich im Spiel drin, oder wenn ich an der Seite, Mittellinie sitze, dann bin ich im Spiel drin, hinterm Tor, was ich total genossen habe, da einfach, ne, auch mal ein Spiel im Trikot zu feiern, hinterm Tor, habe ich das Spiel nicht verfolgen können in der Art, wie ich es gerne mache.
Aber wie war die Stimmung denn überhaupt da so? Also jetzt mal rein WM-mäßig.
Stimmung war gut, alles war nett. Ich habe so ja nach dem ersten Spiel in Toronto, als ich denen gesagt habe, sie müssen das Spiel richtig gucken. Immer die Fahne hoch, da sind zwei Eltern, die lassen einen Kleinen mit einer Werbung, mit einer Hoffnung, dass er die Werbung noch drin hat, und jetzt von einem Produkt. Da musste ich mich natürlich ein bisschen auslassen, ein bisschen beugen. Du kannst das dann nicht abstellen. Und wenn da ab der 11., 12. Reihe sitzt oder jetzt in New York war, nicht möglich, dann sagt, rutsch mal einen Buckel rum, da ich fahre in der Halbzeit nach Hause. Und habe es dann im Hotel geguckt, die Schlussphase.
Aber wenn ihr das mit Katar vergleicht, Tobi, also wenn du das mit Katar jetzt mal... Ja, nein, aber das interessiert mich jetzt wirklich. Also da war die Kritik ja unfassbar groß. Wenn ihr das, die Stimmung mit Katar und jetzt USA, Mexiko, Kanada, wie würdet ihr das bewerten?
Ganz anders. Also Kalli, da will ich jetzt auch nicht von dir hören, was alles in Katar super war. Und natürlich war die Organisation super, es waren aber auch nur ein Fünftel der Fans. Aber die Begeisterung, und das wiederum hat mich so begeistert, jetzt in und um New York, war wirklich immens und war größer, als ich sie in Deutschland wahrgenommen habe. Es gab kein Restaurant, kein Italiener, kein Griechen, kein Dings, keine Bar, kein Taco-Mann, wo nicht mindestens zwei Fernseher. Und zwar von mittags bis nachts liefen, und wo auch, keine Ahnung, Mädels, die sich irgendwie ein paar Tacos to go abgeholt haben, sich eben davor gestellt haben und 10, 15 Minuten mitgegangen sind. Überall gab es World Cup Offers hier in jedem Schaufenster.
Und das war in Katar nicht so?
Natürlich nicht.
Okay, ja, ich war ja nicht da. Ich frage ja nur.
Was wir mitbekommen haben, das war wie in einem TV-Studio quasi, wo jetzt etwas nach WM aussehen soll, nach Super WM. Aber es war ja nicht echt. Und die Begeisterung, die ich in den USA wahrgenommen habe, die war echt. Die sind total am Spiel interessiert. Und das war einfach Gänsehaut, wirklich. Es wird auch weiter Gänsehaut sein.
Da stehe ich dir nochmal voll bei. Die Begeisterung auch in der Stadt, in Toronto, noch mehr natürlich, in New York, war großartig von allen Fans. Ob das nun die Deutschen war, ich habe auch ja keine so Ausfälle gesehen. Die Jungen, es war wirklich eine fantastische, tolle Stimmung. Was ich nur sage, im Stadion, mir hat schon meine Kinder haben schon gesagt, ja, das sind Deutschland jetzt mittlerweile auch so. Das war bei mir alter Sack noch eine Durchdrung, sonst hätte ich mich auf die Gerade gesetzt. Verstehst du? Ich fand das damals ganz gut, so ein bisschen mit zwischen den Fans hinterm Tor, in der Kurve. Das war eine Fehlplanung von mir.
Ach, guck mal, Kali zieht sich, dann ziehst du dir jetzt selbst an, ne? Und sagst, das war eine Fehlplanung von dir. Ja, gut. Und Kali und ich waren Burger essen, Matze, bei Mr. Beast. Kennst du Mr. Beast?
Selbstverständlich kenne ich Mr. Beast. Hallo, natürlich. Kennt man doch,
Der hat einen riesen Burgerladen da direkt also neben dem Stadion in New Jersey ist eine Mall, also ein Einkaufszentrum, wo du alleine 2 Tage brauchst, glaube ich, um jeden Laden zu sehen. Genau, Kali. Und dann mit der Achterbahn, da ist eine Achterbahn im Einkaufszentrum, da ist ein Riesenrad. So, und das ist alles halt neben dieser Arena. Und dann sind Kali und ich, und wir waren in einer kleinen Gruppe unterwegs, wir hatten Hunger, wollten was essen gehen, war so 3 Stunden vorm Spiel. Und dann tauchte auf mal der Burgerladen auf von Mr. Beast. Und dann sagte Kali gleich, das sieht doch gut aus, da nehme ich mal einen. Und haben uns da hingesetzt. Und ich sag dir, der YouTuber, der er ist, ist das nicht der zweitgrößte hinter Cristiano Ronaldo oder der größte vor Cristiano Ronaldo?
Ja,
oder sowas?
Ist auf jeden Fall riesig.
Wir haben den dann auch probiert, Tobi. Wir haben den doch
probiert. Den haben wir gegessen, aber die Chilischoten, Kali, da haben uns die Ohren ganz schön Attacke gemacht. Das kam aber... Ja.
Also das war ein Supermarkt, wie ich ihn noch nie annähernd gesehen habe. Also das waren ja Dimensionen. Ja, leck mir mal, da war ja Wahnsinn, ne? Ja, da brauchst du 5 Tage, bis du da halbwegs durch bist.
Das gibt's nur in Lippstadt sonst, ja.
Ich halte fest, während ihr in den USA Burger gegessen habt, war ich der Einzige, der hier wieder gearbeitet hat und habe sozusagen die Stellung gehalten beim Doppelpass, bei Magenta, auf Mallorca und wo ich sonst noch überall gewesen bin. Ich wollte nur sagen, auch wenn das jetzt immer so klingt, als dass ich jetzt mir wünsche, dass jetzt Julian Nagelsmann aufhört. Ich habe ja den Nagelsmann-Song gemacht, Juli, 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 Julian. Und wenn der weitermacht, ja, dann würde zumindest der Song bei der nächsten Euro nochmal präsentiert werden können. Also von daher, aus rein persönlichen Gründen, wäre ich da jetzt gar nicht super böse, aber ich bin natürlich vor allem Fan und hoffe, dass man das aufarbeitet. Es gibt übrigens auch noch positive Nachrichten, nämlich 2.
Matze, du bist aber auch einfallsreich genug, um dass du Juli, 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 Julian in der Leverkusen-Version machen könntest, wenn er dann demnächst bei Bayer aufschlägt oder so.
Auch also. Das wäre möglich. Aber es gibt auch noch 2 positive Nachrichten. Und zwar, wir sind immer noch besser als Italien. Das ist das eine. Und zusammen mit Holland fahren wir jetzt nach Haus, zusammen mit Holland, fahren wir jetzt nach Haus, zusammen mit Holland. Die sind nämlich auch rausgeflogen und da hat der Bonds-Coach, wo ich immer denke, wenn ich den sehe, denke ich immer irgendwie, Bernd Stelter ist Trainer der holländischen Nationalmannschaft. So rein optisch, so ein bisschen in die Richtung. Der hat schon angekündigt, dass er wahrscheinlich eher zurücktreten wird. Also von daher... Ja, sind schon 2 Länder raus, die wir wahrscheinlich weiter vorne gesehen haben, oder?
Ja, und jetzt geht das geht jetzt so weiter. Das ist ja das Schöne auch jetzt, finde ich, an dieser K.O.-Phase, dass wirklich jeden Abend da du am Ende eine Mannschaft sehen wirst, die richtig jubelt und du wirst ein Land sehen, das Tränen in den Augen hat und für die der Traum dann auch geplatzt ist, dass wir da jetzt die Ersten waren. Das ist einfach widerlich und das kann ich immer
also noch. was mir aufgefallen ist, was man deutlich sagen muss, gegen früher viele kleine vorher unbekannte Nationalmannschaften spielen einen hervorragenden Ball, modern, schnell, also das gibt's nicht mehr, wie das früher bei Weltmeisterschaften war, dass da sich so 3-4 Teams versammeln, die dann so eine Trabrühe kriegten. Also ich war überrascht über viele Mannschaften, die auch schon nach Hause gefahren sind oder nach Hause fahren mussten, aber über ihre Art und Weise als Mannschaft zu spielen. Das muss ich so deutlich sagen.
Aber man muss auch sagen, Tobi, der von dir ausgerufene neue Offensivfußball nach dem 5:4 von Paris gegen Bayern München, der hat bei dieser WM noch keinen Einzug gehalten. Es ist eher das Gegenteil. Alle parken den Bus vorm eigenen Tor und operieren teilweise mit 2 Fünferketten oder mit 1er-10er-Kette. Also das ist so ein bisschen, das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass diese Mannschaften insgesamt schwächer besetzt sind und nur so eine Chance haben, was die Offensive angeht. Aber es ist natürlich manchmal auch zäh, sich das ein oder andere Spiel anzugucken.
Du, der Bundesligaspielplan kommt jetzt morgen, übermorgen. Ich habe die Pokalansetzungen mir schon alle genau angeguckt. Wann wer gegen wen? Nee. Doch. Ich will jetzt wieder zweite Liga, ich will jetzt wieder Bundesliga.
Nein, will ich nicht.
Doch.
Nein, ich will jetzt noch ein bisschen trauern und ein bisschen sauer sein und ein bisschen enttäuscht. Mir geht doch die zweite Liga jetzt am, das geht mir doch jetzt, doch, interessiert doch keinen. Nicht jetzt.
Doch.
Nein, du wieder.
Jetzt, ich brauche jetzt, nein. Ich brauche jetzt Ablenkung. Du, so.
Nee, aber das ist mir zu früh. Das ist mir zu früh. Okay. Ich gucke jetzt erst mal was.
Ich erzähle dir nächste Woche, wer gegen wen wann spielen
aber
wird und so.
Die Leute könnten uns vielleicht mal schreiben, ja, das wäre vielleicht ganz gut, unsere treuen Hörer, wessen Meinung sie vertreten und vor allem, wie muss es jetzt weitergehen beim DFB mit Nagelsmann, mit Jürgen Klopp, mit Lothar Matthäus oder mit einem ausländischen Trainer vielleicht mal oder darf alles so bleiben, wie es ist? Ich bin sehr gespannt, schreibt uns und Tobi, du trägst das wieder vor, das finde ich gut.
Das machen wir so. Hat der Louis van Gaal nicht was zu tun im Moment?
Ja, ich denke, ich pflanze Tulpen und werde dann der neue Bundescoach, der ich ja schon 8-mal war.
Also, bis nächste Woche. Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.